feature. Herzlich willkommen zu unserem Interview-Feature über die Bürgerinitiative Rettet den Schlosspark. Dieses Interview wurde letztes Jahr von Martin kurz vor der Einweihung der Bürgerbank im Schlosspark geführt und leider lag es bis dato immer bei uns auf der Platte rum. Jetzt fanden wir endlich die Zeit, also aus diesem anderthalbstündigen Interview drei Teile zu machen und wir fangen mit dem ersten Teil hiermit also an. Genau genommen ist jetzt die Bürgerinitiative dieses Jahr 5 Jahre alt und letztes Jahr zum fast 4-jährigen Bestehen hatte ja die Stiftung Preußischlösser und Gärten sozusagen der Initiative ein kleines Geschenk gemacht, indem sie die Nutzung der Liegewiesen wieder erlaubt hat und auch einen großen Radweg den Bürgern zur Verfügung gestellt hat. Nun möchte ich gerne mit dem ersten Teil des Interviews anfangen und wünsche viel Vergnügen.
So, und um was geht's? Geht natürlich um die Schlosspark-Initiative. Oder offiziell Bürgerinitiative Rettet den Schlosspark. Das werden alle kennen. Und das Ganze ging los im März 2004. Da gab es in der Nehringschule eine Versammlung. Ich glaube, es war von der CDU. Ich weiß leider nicht mehr, worum es ging da, warum die CDU. Es ging irgendwie um den Kiez im weitesten Sinne. Und kurz vorher waren gerade die ersten Meldungen rausgekommen von der Stiftung, man wolle Eintritt für den Schlosspark nehmen. So, und nun ging es natürlich, das war natürlich in den Köpfen drinne, und das war die beste Gelegenheit, das gleich mal loszuwerden, denn eins war uns klar, das gibt es nicht. So, und dann war diese Versammlung in der Nehringschule und da stand einer auf. Und das war unser langer Matthias, ich erinnere mich dazu. Und für mich war das irgendwie der Anfang der Schlosspark-Initiative, denn er stand auf und ja, hallo Matthias, erzähl mal, wie war's?
Hallo, ja, stimmt tatsächlich, also so ein bisschen hat die ganze Sache mit mir angefangen, also ich war so der Auslöser da. Das war so, ich hatte ja schon mehrere Jahre lang mitbekommen, dass sich im Schlosspark also einiges verändert, was mir eigentlich überhaupt nicht gefiel. Also da waren zum Beispiel, dass da plötzlich massiv Bäume gefällt wurden, dass plötzlich irgendwelche Drähte da gespannt wurden und so weiter, dass abgesperrt wurde, dass plötzlich das Musizieren verboten war, was früher immer toleriert war. Das Lärmen dafür aber übrigens nicht mehr, das war dann nicht mehr in der Parkordnung aufgenommen, das Lärmverbot. Ja, und dann war, ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt genau zeitlich war, stimmt, damals war eine Versammlung von der CDU in der Nehringschule, da ging es aber, wenn ich mich recht erinnere, hauptsächlich um die Parkplätze, die vorm Schloss, direkt vorm Haupteingang vom Schloss waren ja Parkplätze und die sollten verschwinden und die CDU hat da jetzt eine Bürgerbefragung einberufen, wo jetzt eventuell Ersatzparkplätze geschaffen werden könnten oder ob da Vignetten für die Anwohner eingeführt werden oder ähnliches. Und natürlich ging es da auch schon bei dieser Versammlung ein bisschen um die Frage des Eintritts, denn das war inzwischen schon von der Stiftung angekündigt worden. Naja, und es war gerade so die Zeit, es muss Ende März 2004 gewesen sein, wo mir halt der Kragen geplatzt ist. Und als ich das erfahren habe, dass Herr Dogelow, obwohl ich den Namen damals ja noch gar nicht kannte, eben vorhat, da jetzt auch noch Eintritt zu verlangen, da hatte ich die Idee, also hier müsste eine Unterschriftensammlung her und man müsste irgendwas dagegen tun. Also man sollte das nicht sich einfach so gefallen lassen.
Genau, so war es. Und daran erinnere ich mich. Und Matthias stand auf. Am Schluss dieser Versammlung wurden dann die Listen ausgelegt. Dort konnten sich alle Interessierten eintragen. Und dass man sich dann trifft, ne? Praktisch zusammen was unternimmt. Ja. So war es ungefähr, ne?
Ja, und Klaus Betz hat dann sehr schnell auch die Initiative übernommen, hat dann wöchentliche Treffen anberaumt im Kiezbüro und so weiter. Ja, hier kommt gerade ein Einwurf von Angelika. Soll sie sich dazu äußern? Kann sein, dass ich auch was falsch in Erinnerung habe.
Nein, ich wollte nur noch ergänzen, das habt ihr nämlich auch ganz toll gemacht, das muss ein Resultat auch aus dieser Veranstaltung gewesen sein, dass ihr überall Flyer geklebt habt an die Häuser. Und so bin ich nämlich dazu gekommen. Ich komme einen Tag nämlich aus dem Schlosspark nach Hause und sehe genau diesen Flyer, dass es nämlich dieses erste Treffen der INI geben wird. Und das fand ich so toll, weil ich mich auch immer im Park mit Leuten unterhalten habe, genauso die Missstände beobachtet habe, aber wir alleine so ohnmächtig waren. Man hat sich immer darüber unterhalten und dann komme ich nach Hause und an unserer Haustür wappt so ein Zettel, dass es ein Treffen gibt und da werden sich Leute treffen, die sich mit der Situation im Schlosspark beschäftigen. Da bin ich sofort nach oben gestürmt und habe gesagt, Leo, da treffen sich Leute dann und dann im Kiezbüro, da müssen wir hingehen. Und so ist es dann erst später dann zu diesen regelmäßigen Treffen gekommen. Aber ihr habt es nochmal richtig bekannt gemacht im Kiez und das war eine ganz tolle Sache.
Ja, stimmt. Das lief ziemlich gleichzeitig, also der Beginn der Unterschriftenaktion und die Verteilung dieser Flyer im Kiez. Und also die Resonanz war wirklich überwältigend. Wir hatten ja bei den ersten Treffen, der Raum ist ja fast aus allen Nähten geplatzt, so viele Leute kamen da, es waren so, also weit über 50 auf jeden Fall am Anfang. Dann hatten wir auch Herrn Dogolo eingeladen. Ich glaube, das war so beim zweiten oder dritten Treffen und der hat dann seinen Standpunkt dargestellt, der aber völlig stur und uneinsichtig gegenüber den Anliegen der Anwohner oder überhaupt der Parknutzer war. Ja, und in der Zwischenzeit lief dann eben die Unterschriftenaktion, das war also ein durchschlagender Erfolg im Kiez. Dann erzählt mal Martin jetzt erstmal weiter.
Also dann kamen die erstmal alle zusammen und man muss ja auch sagen, beim ersten Treffen war die Bude voll, ne? Ja, also nicht nur beim ersten, aber es war sofort voll, ne? Denn das war klar, das hatte die Menschen bewegt im Kiez und da gab es einfach, das war ein Unding, ja, wir haben das gar nicht begriffen, wie man auf so eine Idee überhaupt kommen könnte. Wir haben Jahrzehnte den Schlosspark genutzt. Der war für uns ja eben auch Volkspark, da werden wir sicher noch drauf kommen, auf die ganze Sache. Ich gebe mal einfach weiter an die Nächste, die auch gleich, also Angelika war auch zu Anfang dabei, ne? Dann war auch noch dabei Maren. Hallo Maren.
Hi, grüß dich. Ja, ich bin eigentlich auch zu diesem ersten Treffen gekommen und zwar auch mit einer regelrechten Wut im Bauch, kann man schon sagen. Ich habe zweimal allerdings in der Zeitung über die Nachrichten oder die Ankündigung zur Erhebung von Schlossparkgebühren gelesen und dazu kam eben dieser Zettel, der dann später im Kiez überall aushing, zum Treffen, worüber wir gerade sprechen und das sah ich einfach als Gelegenheit, einfach mal luftlos zu werden und mal zu horchen, wer dazu auch noch was zu sagen hat und überhaupt auch mal Leute zu sehen, die ansonsten auch den Schlosspark nutzen, außer mir selbst. Und das war einfach ein ganz großartiges Treffen, weil man wirklich gesehen hat, dass so eine Wut im Kiez kursierte, dass es so ein Ding der Unmöglichkeit war, was da anberaumt wurde. Da kam einfach auch alles raus, was sozusagen die Leute im Bauch hatten. Also man hat es wirklich ganz stark gemerkt und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, das ist Diebstahl des öffentlichen Raums, das ist ein regelrechter Diebstahl. Und dieser Diebstahl des öffentlichen Raums, der geht ja noch weiter, obwohl die Schlosspark-Initiative unglaublich erfolgreich war. Ist es einfach wichtig, dass man im Grunde weiter beobachtet, wie Privatinitiatoren oder Stiftungen und so weiter den öffentlichen Raum immer weiter eingrenzen. Und es betrifft nicht nur den Schlosspark, es ist ein immer fortlaufender Prozess und ich denke, es ist notwendig, dass man da auf jeden Fall immer weiter beobachtet, wie die Situation sich weiter verläuft.
Lass uns mal bei dem Punkt bleiben. Also da ist ja die Situation, der Schlosspark, der ist ja für uns praktisch ein Naherholungsgebiet oder ja einfach genutzt. Wir haben hier halt nichts anderes. Ist ein innerstädtisches Gebiet, liegt nicht draußen, sondern muss einfach für die Menschen da sein vor Ort. Das ist ja das Entscheidende. Das war ja auch nie ein Problem vorher. Und dafür Eintritt zu nehmen, war ein Unding. Natürlich kamen dann auch die anderen Sachen, wie die Umgestaltung, das hatten wir ja alles bemerkt. Ich gebe mal weiter an Angelika, die kann auch sagen, was da noch weiter war. Also es war, der Eintritt war natürlich das Bombastischste, ne? Das war nun überhaupt gar nicht möglich. Aber dann gab es noch Umgestaltungen und Baumfällungen und irgendwelche Sichtachsen. Alles Sachen, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und der Sichtachsen hätte ich mir wahrscheinlich ganz, ganz anderes vorgestellt. Das haben wir alles gelernt. Linné kannte ich auch noch nicht. Und alles diese Sachen, die man uns auf einmal auftischen wollte. Auf jeden Fall war das ein Unding. Die Wut war da, das war klar, ne?
Ja, das war jetzt schon öfter angesprochen, also diese große Veranstaltung. Und da war ein ungeheures Potenzial und eine ungeheure Kraft war da. Und also diese Ausgangsveranstaltung, davon haben wir, glaube ich, auch die 4 Jahre profitiert. Also immer wieder von diesen Treffen. Wir haben uns ja fast 2 Jahre haben wir uns regelmäßig jeden Montag getroffen. Da steckt unheimlich viel Arbeit von ganz vielen Leuten drin. Und auch eine Disziplin, sich jeden Montag zu treffen und wirklich die Dinge, die bei uns auf der Tagesordnung waren, die die Bürger letztendlich auch alle unterschrieben haben, abzuarbeiten und umzusetzen, ne? Und das muss man einfach auch mal erwähnen. Wir haben ja in ganz kurzer Zeit, haben wir ja 13.500 Unterschriften gesammelt, ja. Und ich kann mich immer noch erinnern, Matthias hat wir haben immer die Listen abgegeben und haben das ja wirklich generalstabsmäßig, hatten wir das in 3 Kiezen hier aufgebaut. Und
lass uns mal, ja, Schritt ist, wir waren jetzt beim Grundsätzlichen, wir wollen erstmal sagen, die Anfänge mitnehmen, ne? Wir kommen dann auf die einzelnen Punkte noch drauf. Ich wollte erstmal so ein Meinungsbild haben, was
was die Anfänge waren, die Emotionen, die da hochkochten, ne? Ja? So, hier kommt gerade noch was zu futtern zwischendurch. Stärkung. Okay. Pia, willst du was sagen, was dich am meisten aufgeregt hat damals?
Ja, das meiste wurde, glaube ich, jetzt auch schon gesagt. Also das war ja einfach dieses Unding, diesen Eintritt dazu verlangen. Also ich für meinen Teil bin ja wirklich im Schlosspark auch irgendwie aufgewachsen, habe da als kleines Kind Fahrradfahren gelernt und es war einfach gang und gäbe. Wir sind da in den Baum rumgekrochen und so. Das ging eigentlich gar nicht anders. Und sonst gab es nur den Lietzensee, der immer völlig überfüllt war. Und jetzt ist irgendwie gerade ein Problem, wo Matthias was essen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, das meiste wurde schon gesagt und dann, das hat mit diesen ganzen Liegewiesen, die durfte man plötzlich nicht mehr betreten. Wir haben da immer Picknick gemacht, Schnitzeljacken zum Geburtstag und alles mögliche und plötzlich sollte das nicht mehr gehen, nachdem der Bezirk da die Verwaltung noch abgegeben hatte da an die Stiftung. Und es war, wie gesagt, da kam eben immer mehr dazu. Das hat man auch teilweise auch dann hinterher erst erfahren, als man die Schlossparklinie hatte, was es da wirklich alles an Kritikpunkten gibt. Ja, ich gebe jetzt erstmal kurz zurück, da wird sicherlich noch einiges kommen.
Ja, dann fragen wir doch nochmal Leo, was damals war, ne? Leo, was war damals bei dir? Was ging dir im Kopf rum, als die hier uns ankamen und meinten, sie wollten Eintritt nehmen und alles solche Sachen? Ich meine, du bist ja auch immer im Schlosspark mit Hund und Kegel, oder?
Ja, im Prinzip natürlich total sauer, ist ja klar. Dass sich da einiges zum Negativen entwickelt hat im Park, das war ja hinlänglich bekannt. Man hat das ja mitbekommen als ständiger Parknutzer. Und muss auch ehrlich sagen, man hat den Hintern nicht hochgekriegt. Man hat sich über alles Mögliche geärgert, aber man hat den Hintern nicht hochgekriegt. Und dann kam, wie gesagt, dieses Aha-Erlebnis, als Angelika, also meine Frau, nach Hause kam und sagte, hey, da ist ein Matthias und der hat da so richtig Rambazamba gemacht und da machen wir mit. Und das war für mich natürlich auch wirklich so ein Türöffner. Also das heißt, Hintern hoch und dann sich beteiligen, weil, wie gesagt, Eintrittspreis geht gar nicht. Aber auch all das andere, was drumherum war, die Wiese nicht benutzen, den Weg, ich sollst du nur lang flanieren und so. Das geht einfach nicht. Das ist ein Volkspark, der von den Bürgern ganz normal genutzt wurde eben. Und mit EMA wird da so ein Regularium gemacht, so ein öffentliches Museum. Und die Sache, das geht einfach nicht. Also das hat mich dann halt eben wirklich hochgetrieben.
Wir sollten einfach nur noch gucken, ne? Wir dürfen nichts mehr anfassen, nichts betreten, nur zugucken und dafür bezahlen und so. Weil so ungefähr haben sich die Herrschaften das vorgestellt,
genau,
ne?
Genau.
Gut, so, also das war das Emotionale, was uns auf die Beine gebracht hat. Aber dann ging es natürlich, was kann man tun? So, und dann muss man an die Sachen denken, die dann weiterhelfen können. So. Und das heißt halt erstmal an die gewissen Herrschaften wenden, einen Brief schreiben vielleicht mal, einladen vielleicht mal, naja, und dann kamen sicher die Gedanken mit den Unterschriften auf, denn eins war klar, das machen die Menschen nicht mit, also muss man ihnen das zeigen. Ne, Angelika, so war es irgendwie. Und so kam, glaube ich, der erste Brief an die Stiftung von der Bürgerinitiative Rettet den Schlosspark, ging an die Stiftung raus am 19. An die Ratsmitglieder. Ach, an die Stiftungsratsmitglieder, okay. Denn das muss man verstehen, dass die Stiftung ist, wie der Name schon sagt, eben eine Stiftung. Da gibt es eine Leitung. Professor Dr. Dorgalo ist der Chef, Generaldirektor der Stiftung. Ja, genau, in diesen ganzen Regularien muss man sich auskennen. Darüber sitzt aber ein Stiftungsrat, der praktisch vergleichbar ist im Aufsichtsrat einer Firma. Und da sitzen drinnen Vertreter der Politik. Und aus Berlin, Pia kann es besser erzählen.
Ja, aus Berlin, Brandenburg und dem Bund. Da sitzen dann eben die verschiedenen Politiker. Ich glaube, jeweils drei von jedem. Und dann hat man eben versucht, die Mitglieder rauszubekommen. Also wer da nun wirklich drin sitzt, und hat genau die 6, 7 oder 8, die es waren, angeschrieben und eingeladen eben auch.
Also dieser Stiftungsrat, der trägt praktisch auch die Verantwortung für das Ganze. Und die Stiftung kann nichts machen, was nicht vom Stiftungsrat praktisch abgesegnet ist. So ungefähr kann man das sehen. Ne? Und so ging halt der erste Brief am 19.04. an die Stiftungsratsmitglieder hinaus, Angelika.
Ja, in diesem Brief, das war dann, also beschlossen wurde das auf der ersten Versammlung, dass wir überhaupt einen Brief schreiben. Und auf einem der nächsten Treffen ging dieser Brief bereits raus und da haben wir diesen Stiftungsrat, also dem Stiftungsrat unsere Sicht der Dinge, also die Sicht der Bürger dargelegt und dass wir also den Stiftungsrat auffordern, dass dem, was dort im Schlosspark geschieht, also dass dem nicht einfach so nachgegeben wird und dass dem nicht ein, also dass die Bürgerinteressen respektiert werden müssen, dass es nämlich unser Naherholungsgebiet ist und nicht ein Museumspark und dass wir den Schlosspark brauchen, weil wir hier in einem dicht besiedelten Gebiet leben und das einfach für die Menschen hier unheimlich wichtig ist. Ne? Und so hatten wir diesen ersten Brief, in dem wir den Standpunkt der Bewohner und ihr dargelegt haben, formuliert und an den Stiftungsrat. Das war der erste Kontakt. Aber Pia hat es schon gesagt, wovon man heute so normal redet. Das mussten wir alles erst ausfindig machen. Heute wissen wir, was ein Stiftungsrat ist. Heute wissen wir, wer in dem Stiftungsrat ist. Wir verfolgen auch bei politischen Wechseln, ja, wer jetzt neu im Stiftungsrat ist und so. Wir mussten all diese Strukturen erstmal rauskriegen, ja. Und das ist alles viel Sisyphus-Arbeit. Ja, und später haben wir dann einzelne Stiftungsratsmitglieder eingeladen. Herrn Dorgalo, um mit ihm zu sprechen, ihm unsere Position darzulegen und dann auch den Stiftungsratsmitgliedern unsere Position darzulegen, um die politischen Entscheider für uns zu gewinnen.
Genau, und dann tauchte da am 26.04. tatsächlich ein gewisser Herr Professor Dorgalo im Kiezbüro auf. So viel Mut hatte er ja, das musste man ihm ja lassen.
Das Büro war voll.
Die Bude war voll. So, und da saß er also nun irgendwie weltfremd, so kam es mir jedenfalls vor, ja, und glaube ich, hat sich doch irgendwie so ein paar Sachen anhören müssen, ne, oder? Ich glaube, Leo, ne, wir haben ihm ordentlich eingeheizt, oder? Du warst nicht dabei damals, Leo, du warst nicht dabei, okay. Wer war dabei? Wer hat, Matthias? Matthias war auch dabei? Ja? Wie das war ja so unglaublich bürgerfremd, ja, der kam ja irgendwie aus einer anderen Welt, oder? Den mussten wir erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, oder wie war das?
Ja, bloß das haben wir natürlich nicht geschafft. Also das schien jahrelang schlichtweg unmöglich. Also er hat sich völlig stur gestellt. Er hat uns immer wieder seine ursprünglichen Thesen wiederholt, die jegliche Realitätsnähe entbehrten und hat sich unsere Argumente freundlich angehört, aber sie nicht wirklich an sich rangelassen. Und vor allem hat er nicht mit uns darüber geredet, ob dieser Eintritt kommen soll oder nicht, sondern er hat die ganze Zeit, also es ging so anderthalb, zwei Stunden, hat er beharrlich wieder Argumente wiederholt, warum dieser Eintritt nun unbedingt notwendig ist. Und so sind wir am Ende auch auseinandergegangen. Also wir sind uns an dem Abend wirklich keinen Millimeter näher gekommen.
Das sind wir sicher nicht, aber ich glaube, er hat auch an diesem Abend erstmal ein paar Positionen gehört, die er in seinem Leben vorher noch nie gehört hatte. Denn irgendwie kam er mir so vor, ja, als wenn er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie aus dem Weltall geschossen oder irgendwie aus so einem historischen Keller entlassen wurde, wo er vorher nur Bücher gelesen hat.
Ja, schön fand ich, ich erinnere noch, dass er sagte, besonders ausländische Gäste würden sich sehr wundern, dass es keinen Eintritt im Schlosspark gäbe. Und das sei einer der einschlägigen Argumente, weswegen man unbedingt Geld bezahlen müsse. Und das war natürlich besonders für uns lokalen Menschen einigermaßen verwirrend, sowas zu hören. Argumentativ war das wenig stichhaltig und hat uns nur geringfügig überzeugt.
So, dann war Angelika noch dabei, die kann das auch noch ihre Sicht erzählen von dem Treffen.
Also ich hatte ein bisschen so den Eindruck, als er da hinkam, hat er gedacht, ich erzähle denen mal was, wie schön sie eine Jahreskarte haben können und für 12 €, und dann wird es die alle schon umstimmen und dann sind die alle zufrieden, dass sie eine Jahreskarte kriegen, und dann war er völlig geschockt, mit welchen Argumenten von allen Seiten er sozusagen da konfrontiert wurde. Und er konnte sich, glaube ich, sowas gar nicht vorstellen, dass es so eine engagierten Bürger gibt, die sich also auch so fundamental damit auseinandersetzen und also wirklich Argumente an ihn reinführen. Er war platt eigentlich, also als er da rausgegangen ist, und das andere stimmt, er ist über 4 Jahre eigentlich beratungsresistent geblieben. Also wirklich rangekommen sind die Argumente nie. Aber man muss sie eben sagen, und die Argumente müssen halt auch aufeinandertreffen, und das ist passiert, ne?
Genau, so. Nun sind wir ja auch, haben wir ja auch alle schon unsere Erfahrungen mit Bürgerinitiativen oder eben auch mit solchen Leuten oder mit Politikern hinter uns. Und dann weiß man, dass man noch mehr unternehmen muss, dass das nicht ausreicht. Mal so ein Gespräch und jemandem was klar machen, das alleine reicht nicht aus. Auch Politiker, eigentlich werden sie dafür bezahlt, die Sachen für die Bürger zu erledigen, tun es aber einfach nicht. Denn normalerweise, wenn man es so, das ist immer mein Problem, eigentlich müsste es Bürgerinitiativen nicht geben, eigentlich sollten die Politiker das wissen, was die Menschen wollen und was die Menschen brauchen. Das tun sie leider nicht, insofern muss es eben Bürgerinitiativen geben, und man muss eben den Druck aufbauen. Was können normale Bürger machen, wenn sie Druck aufbauen wollen? Sie müssen an die Presse gehen. An die Presse gehen, an die Öffentlichkeit gehen, Demonstrationen machen und natürlich Unterschriften sammeln. So, und dann kam der nächste Termin, das war der 8.5.2004. Das war der erste Rundgang im Schlosspark mit der Frau Schmiemann von der Berliner Morgenpost. Wer war dabei? Keiner dabei gewesen? Ich bin dabei gewesen. Matthias, du warst dabei. Willst du was kurz dazu sagen, wie das war, dein Eindruck? Ja, gut, kommt jetzt. War wichtig, weil es das erste war. Muss man, war auch der erste Presseartikel. Insofern war es enorm wichtig. Außerdem muss man da mal ein Danke an Frau Schmiemann sagen, die sich sehr dafür eingesetzt hat. Das kann man auch, glaube ich, an die Berliner Morgenpost weitergeben, ne? Ich weiß nicht, wenn mir jemand widersprechen will, kann er das gerne tun, aber es war so. Die Frau Schmiemann war sehr auf der Seite, genau, auf unserer Seite.
Das war eigentlich die erste Journalistin überhaupt, die unsere Interessen irgendwie verstanden hat und uns unterstützt hat. Also während andere Zeitungen, von denen wir das eher erwartet hätten, da sich erstmal ziemlich befremdlich angestellt haben anfangs.
Genau. So, aber das war der Anfang, ne? Und nun war das ja auch das ganze Thema, das betraf ja nicht nur den Schlosspark, sondern die Stiftung, die hat ja auch viele andere Parks, unter anderem in Potsdam halt die großen Parks. Und Eintritt war ja nun für alle gedacht. Und es ist also ein überregionales Thema. Und das daran konnte die Presse nicht vorbeigehen. Die Menschen gingen nicht vorbei, nicht nur im Schlosspark, auch in Potsdam. Hat sich ja später auch eine Initiative gegründet. Und so ging es jedenfalls los. Dann kam am, wenn ich das jetzt lesen kann, am 12.05. ein weiterer Rundgang mit der Abendschau. Richtig? Wer war da dabei? Angelika war dabei? Ja?
Ja, der Rundgang mit der Abendschau war auch nochmal sehr interessant. Die Abendschau ist natürlich überparteilich und hat natürlich auch also erstmal uns angehört und also und auch gefilmt, das was unsere Forderungen waren und was wir bemängelt haben und was wir zeigen konnten, und hat natürlich auch Herrn Dorgalow dazu gefragt, ne? Da fiel dann auch dieses mit den Bänken, dass damals sind auch sehr sehr viele Bänke verschwunden im Schlosspark. Und da hatte er dann auch gesagt, ja, da kommen dann wieder, die werden alle wieder ersetzt, da kommen historische Bänke hin. Was uns natürlich damals auch aufgebracht hat, weil wir brauchten eigentlich keine historischen Bänke, wir brauchten Bänke zum Sitzen und die mussten in Ordnung sein. Und die hätte man wie eh und je mal eine Latte reparieren können und so weiter. Jedenfalls hat die Abendschau, die ja eine große Ausstrahlung, also eine große Wirkung in Berlin hat, eine Nachrichtensendung, die gern gesehen wird und viel gesehen wird, das Thema eben auch aufs Tapet gebracht, und das war gut.
Gerade zu dem Thema Bänken, also das ist wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wie weltfremd und wie weltfremd sich die Stiftung da angestellt hat. Nämlich, sie hat immer versprochen, ja, die Bänke werden alle ersetzt durch historische Bänke. Bloß zunächst mal wurde ungefähr die Hälfte aller Bänke im Park ersatzlos entfernt. Und erst in den letzten ein, zwei Jahren sind wieder neue Bänke in größerem Maße hingekommen, sodass wir jetzt annähernd wieder den Stand von vor 4 oder 5 Jahren haben. Und also ich kann mich erinnern, dass ich Herrn Dorgalow mal gefragt habe, warum nehmen Sie denn nicht eine Bank weg, wenn Sie jetzt nicht das Geld für die ganzen neuen Bänke auf einmal haben, warum nehmen Sie nicht eine Bank weg oder zwei und ersetzen die, und wenn dann das nächste Geld für die nächsten Bänke da ist, die nächsten zwei Bänke. Darauf ist er überhaupt nicht eingegangen, sondern Sie haben stur weiter Ihre Linie durchgezogen. Und natürlich, da war es schwierig, da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und die Fronten waren dadurch zeitweise ziemlich verhärtet.
Feature. Hier ist also nun der zweite Teil mit Gründungsmitgliedern und noch aktiven Mitgliedern der Bürgerinitiative Rettet den Schlosspark. Viel Vergnügen!
Genau, weil den größten Protest gab es natürlich wegen dem Eintrittsgeld, das war ganz klar. Aber Matthias hat es angesprochen und ist auch schon vorher gefallen. Es gab natürlich andere Sachen. Das war die Sache mit den Umgestaltungen, Baumfällungen. Sie haben massiv Bänke entfernt. Ich glaube, es waren an die 70 Stück, die auf einmal fehlten, ne? Also eine richtig heftige Zahl. Wir haben Seniorenhäuser daneben. Die Menschen brauchen einfach einen Platz. Das hat sie irgendwie alles nicht interessiert. Einfach weg damit, und bis heute sind sie nicht alle zurück, kann man sagen, ne? Definitiv. Ein paar sind jetzt wieder entstanden, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Das ging weiter. Das war die Sache mit der Abendschau. Dann kam ein 16.05. ging es weiter mit einem großen Rundgang mit Politikern verschiedener Parteien und etwa 300 Anwohnern. Ja, wer möchte da was zu sagen?
Ja, also das, da war auf jeden Fall richtig viel los. Also da ist was der Schlosspark geplatzt, sage ich mal. Weil wirklich eine Riesentraube, eine Riesenmenschenmenge da langgelaufen ist. Und dann haben einige, also zum Beispiel Matthias, auch da ein bisschen die Führung übernommen mit Megafon, um dann an jeder Station Halt zu machen, wo dann hier die Probleme auch liegen. Und Kinder haben Transparente gemalt, die haben da irgendwie selber ihre Küchentücher oder was voll gepinselt, also wirklich die kleinen Schulkinder und alles. Es war wirklich riesig viel los und die Leute, wir zahlen nichts, genau. Und also das war wirklich riesig viel los und die Leute haben auch da lautstark da ihren Protest kundgetan.
Allerdings Herrn Dorgalo auch anrechnen, er war auch bei der Veranstaltung, er hat sich dem gestellt, das war schon mal in Ordnung. Und wir hatten... Ja, und wir hatten eben auch damals schon, was sich nachher in der Schlosspark-Ini durchgezogen hat, eine überparteiliche Unterstützung. Also Vertreter verschiedener politischer Parteien waren auf dem Rundgang mit dabei. Und das war gut und ging bis in die Bundesebene damals. Ne?
Also die Grünen waren zum Beispiel dabei, SPD, ich weiß jetzt nicht mehr genau namentlich, wer alles dabei war. Es waren auf jeden Fall einige Politiker, dann Herr Dorgalo, ich glaube Herr Klein, der Gartendirektor, war auch dabei. Sie haben zumindest angehört, sie haben auch versucht, sich da irgendwie immer gegen zu wehren. Aber es war natürlich dann am Anfang immer noch ganz schön schwierig. Und dann haben sie uns dann noch die Liegewiese gezeigt, die wir zugewiesen bekommen haben, ganz hinten vor der S-Bahn-Trasse, wo man die riesengroßen Wasserpfützen gesehen hat, wo eigentlich man fast irgendwie, wo die kleinen Kinder hätten planschen können. Und das war dann irgendwie schon der größte Hohn dann irgendwo. Aber das ist gut, das war eben ihr Ding, man solle darin Lust wandeln und dann möglichst schnell wieder verschwinden, dann keinen Grashalm biegen. Das war ihre Welt eben und dann auch mit diesen Sichtachsen und so weiter. Und das kommt ja dann später noch.
Gut, kurz möchte ich erwähnen, dass natürlich, das war die eine Sache, die hatte ich gesagt, man muss an die Presse gehen, an die Öffentlichkeit. Parallel hatte natürlich die Unterschriftensammlung begonnen. Wir hatten Zettel ausgelegt, wir haben uns natürlich vordringlich um den Kiez gekümmert, praktisch alle Läden um den Kiez, aber eben auch weiter, denn in der Schlossparkinitiative waren auch Leute vom Mierendorfplatz, also und in die Altstadt rein, ne? Ja. Aber ich sag mal, wir kommen ja dann später noch auf die Unterschriftenaktion. Wir haben uns schon im Kern, weil das ist ja einfach auch viel Arbeit, und wir kommen ja dann später auf die Zahl, die zusammengekommen ist. Wenn man das jetzt noch weiter auf Charlottenburg ausgedehnt hätte, hätte man sicher noch 50.000 oder auch 100.000 Unterschriften gekriegt. Das wäre sicher kein Problem gewesen bei dem Thema. Aber gehen wir erstmal weiter. Dann kam die nächste, am 18.05.2004. Hatte uns der RBB wieder eingeladen, klipp und klar in Potsdam. Das war später, ne? Habe ich hier stehen. 18.05. klipp und klar. Habe ich hier stehen, ja? Richtig? So, also genau. Also sind wir, genau. Vorher haben wir ausgemacht, wer soll da auftreten. Und Dorothea hat die Rolle mutig, wie sie ist, übernommen und hat das super gemacht. Können wir ja noch ein bisschen erzählen gleich. Auf jeden Fall große Action. Potsdam draußen vor dem Schloss im Freien. War die klipp und klar aufgebaut. Herr Dorgalo war da mit für die Pro-Seite Eintritt. Und dann war noch ein Grünen-Politiker dabei, Contra. Und dann war noch ein alter Fritz dabei. Ne? Da war noch ein ja, der allerdings auch gegen den Eintritt war, der zwar historisch sehr angetan, deswegen kam er im Originalkostüm, aber Eintritt war nicht drin, das war auch ihm klar. Da gibt es ja noch weitere kuriose Sachen in der Geschichte, dass die damaligen, ich glaube, weiß ich nicht, Sophie Charlotte oder so, die ja eigentlich den Bürgern zugewandt waren. Das ist ja noch das Kuriose, da kommt heute eine Stiftung, die historische Gärten verwalten soll, auf Ideen, die damals selbst die Herrscher überhaupt gar nicht auf der Latte hatten. Da gibt es ja noch, ne? Denn Sophie Charlotte war wohl sehr den Bürgern zugetan, hat auch irgendwie ihr Schloss so gebaut und wollte unten wohnen, ich weiß nicht, diese ganzen Sachen. Also das sind so kuriose Sachen in der Geschichte auch noch gewesen. Aber bleiben wir mal bei klipp und klar. Dorothea hat das super gemacht, hat das super rübergebracht und das ist auch, glaube ich, recht gut angekommen. Wer war noch dabei damals? Ich war dabei, ja. Nun müsste ich in meinen Erinnerungen, klar. Also es ist mir einfach als
Maren, ich erinnere das gerade auch. Ich habe das nur noch sehr schemenhaft in Erinnerung, muss ich sagen. Es war natürlich ein fantastisches Ambiente und es war im Grunde auch ein genialer Coup, das auch gleich im Potsdamer Schloss, wo Dorgalow natürlich auch Barockfürst ist sozusagen, das durchzuführen. Und interessant fand ich einfach auch den Britzer Herrn, der absolut für den Eintritt war, als er eben auch das Beispiel Britzer Garten brachte. Und das aber eine völlig andere Grundidee ist, die dahinter steckt und auch eine ganz andere Öffentlichkeit hervorbringt. Und das ist eben das, was nie bei uns im Schlosspark stattgefunden hat. Aber Dorothee hat eben auch nochmal ganz explizit auf die Kinder hingewiesen, auf den Kindergarten, der eben meilenweit bis in den hintersten Winkel des Gartens laufen muss, was er ja im Grunde heute tun muss. Also das hat sich ja für die nicht als sonderlich glorreich erwiesen.
Aber nicht mehr ganz so weit. Nicht mehr ganz so weit, ne? Also nicht...
Vorher vorne am Parkplatz, da wo heute...
Ach so, gut, der... Nein, das gab ja noch ein anderes Ding. Das war, früher gab es ja einen kleinen Spielplatz gleich vorne am Spandauer Damm, ne? Der inzwischen weg ist, wo inzwischen ein Parkplatz ist, ne? Genau.
Ja, und die haben halt, die durften nicht mal mehr, also selbst Kleinstkinder durften nicht mal mehr mit dem Fahrrad oder Gehrädern hinten diese große Allee benutzen. Und es ist ja eigentlich ungeheuerlich. Also da sieht man natürlich auch wieder die Weltfremdheit oder die Distanziertheit zur Basis sozusagen und die Abgehobenheit. Und das ist das gewesen, worauf sie eben nochmal ganz speziell ihren Fokus gesetzt hat. Also es geht natürlich auch um den Nachwuchs immer wieder und der wird sollte eben von vornherein auch gleich ausgeschlossen sein und auch als Staffage in den Schlosspark gestellt werden. Ja.
Genau, das war, können wir ja kurz einflechten, das war da vorne der kleine Spielplatz und der war sicher nicht so genutzt wie der große Spielplatz auf dem Klausenerplatz, aber sie haben, ein paar waren immer da und wie gesagt, und das hat ja Dorothea damals auch erzählt, die Kinderläden aus dem Kiez, die in den Schlosspark, die haben das als Zwischenstation benutzt, ne, bis sie hinten auf den Wiesen waren. So konnten da die Kinder schon mal ein bisschen rumtollen, ein bisschen erholen und dann ging es weiter, ne? Insofern hat er einen Sinn erfüllt und sagen wir mal heute, nun haben wir ja den neuen tollen Parkplatz da, den sie gebaut haben. Ich sag mal, der wird ja überhaupt gar nicht genutzt, ja, die 3, 4, 5 Autos, die da draufstehen, oder? Also ab und zu mal, wenn irgendwie ein Event ist, aber in der Regel, oder? Ich sag mal, ob wir den nun haben, den hätten wir nicht gebraucht, oder? Oder sieht das jemand anders?
Das kann man jetzt nicht der Stiftung anlasten, das war eine andere politische Entscheidung. Es war so, dass hier vorne die Parkplätze vorm Schloss verschwunden sind. Und daraufhin hat die Stiftung vom Bezirk eine Auflage bekommen, neue Parkplätze zu schaffen.
Die Stiftung wollte die vom Schloss abschaffen.
Vom Schloss abschaffen, das ist richtig. Aber sie haben dann eine Auflage vom Bezirk bekommen, neue Parkplätze zu schaffen, weil ja Anwohner dort auch geparkt haben und die Parkraumsituation im Kiez ja auch schon sehr, sehr eng ist. Ne? Und deshalb hat die Stiftung da die Auflage bekommen, neue Parkplätze zu schaffen.
Gut, aber Fakt ist, oder gibt es da Widerspruch, dass er nicht genutzt wird? Kaum.
Leo? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Parkplatz eben kostenpflichtig ist. Ja. Wobei allerdings für die Anwohner insofern das so unlukrativ ja nicht ist, weil wenn die da parken, zahlen die für Übernachtung, also wenn das Auto da eine Nacht stehen darf, 1 Euro. Und bevor ich dann 20 Euro zahle für Falschparken, würde ich mir das als Anwohner schon überlegen, ob ich mein Auto da hinstelle. Insofern ist die Sache nicht so schrecklich.
Aber stehen da nachts Autos?
Nein, weil ich sag ja gerade, die Anwohner, denen ist selbst dieser 1 Euro da ein bisschen zu viel. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, bevor ich mich in eine Feuerwehreinfahrt stelle oder so.
Das liegt vielleicht auch daran, dass man morgens um 7 weg sein muss. Dann, ne?
Naja gut, okay, aber die meisten Leute, die dann eben vielleicht doch arbeiten, gibt ja noch ein paar Menschen, die Arbeit haben, die fahren dann schon, ja, aber die fahren dann schon vor sieben weg. Also ich denke, dass die Geschichte, da sind auch die Anwohner ein bisschen selber schuld. Also man sollte den Parkplatz auch wirklich dann nutzen, wenn man keine Garage hat oder keine andere Möglichkeit hat, dann sollte man schon mal darüber nachdenken, ob man nicht diesen Parkplatz auch nutzen sollte. Weil tagsüber ist er meistens. Ja, am Tage wird er nicht genutzt, klar, sicher. Weil davor sind ja noch die Parkplätze, da wo diese ganzen Bäumchen da stehen, die sind kostenfrei und dann ist natürlich für viele auch sehr lukrativ, einfach in den Kiez drin zu fahren, sich da was zu suchen, das ist auch kostenfrei. Macht den Kiez nicht gerade attraktiver, aber klar, da müsste man sich was überlegen, aber der Stand ist eben so, wie er jetzt ist und ich denke auch, dass die Anwohner selber sich mal darüber Gedanken machen sollten. Wie gesagt, bevor ich mich in eine Feuerwehreinfahrt stelle mit meinem Auto, würde ich mich dann lieber da hinstellen, selbst wenn ich einen Euro zahlen muss.
Aber ich denke, das Problem wird kein ewiges Problem mehr bleiben, weil die Benzinpreise sowieso so teuer sind, dass wir die Autos demnächst sowieso stehen lassen werden.
Und das heißt dann wieder, dass wir da wieder einen Spielplatz dann irgendwann haben
werden. Genau, ja, ganz genau. Für Erwachsene dann auch noch.
Ja, stimmt, das kommt ja in jetzt, für Senioren, ne?
Ja, ganz genau.
Genau, machen wir da vorne, denn die brauchen ja auch Erholungspausen, bevor sie hinten auf den Liegewiesen landen, ne? Na gut. So, dann waren wir bei, dann kam die nächste Veranstaltung. Am 24.05. gab es im Rathaus von Charlottenburg eine große Versammlung. Ja? Wer war dabei? Angelika?
Ja, da wurden also nochmal die Standpunkte richtig dargelegt. Es waren nicht nur Anwohner aus dem Kiez, es war eben Rathaus Charlottenburg, war gut besucht und es kamen von überall Leute, die eben auch nochmal alles bekräftigt haben, was vorher auch schon mal im Detail, meinetwegen im Kiezbüro stattgefunden hat. Und was ich da auch sehr interessant fand, Franziska Eichstätt-Bullig stand damals auf und hat gesagt, hören Sie nicht auf, Druck zu machen. Hören Sie nicht auf, Druck zu machen. Nur dann können wir was als Politiker bewegen, wenn von unten der Druck immer wieder kam. Und das habe ich mir eigentlich immer wieder vor Augen geführt, diesen Satz. Und das haben wir auch umgesetzt und gemacht.
Ja, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, was dort im Rathaus besprochen wurde, bloß also mein persönlicher Beitrag war da, dass ich vor allem darauf hingewiesen habe, dass dieses Museumskonzept, was der Herr Dogolo im Sinn hatte, dass das irgendwie überhaupt keinen richtigen Sinn macht, weil dieser Park eigentlich, also der Versuch, den zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt aus dem 17. oder 18. oder 19. Jahrhundert zu rekonstruieren, der geht eigentlich überhaupt nicht, weil der einfach mehrmals umgestaltet wurde und zwar nicht in seiner Gesamtheit, sondern immer nur Teile davon. Dass es zum Beispiel diesen Barockgarten vor dem Zweiten Weltkrieg schon lange gar nicht mehr gab, dass der erst später wieder hergestellt worden ist. Und das wussten ja viele Leute auch gar nicht, da sind doch einigen die Augen aufgegangen. Und dass der Park eigentlich so, wie er jetzt ist, schon eine Zerstückelung aus verschiedenen Zeiten darstellt. Also der Barockgarten wäre die früheste Epoche gewesen, so Anfang 18. Jahrhundert. Dann die Lenetiengärten aus dem 19. Jahrhundert. Davor kam noch ein Teil dieses Barockgartens, wo das Mausoleum sich jetzt befindet. Und schließlich ganz hinten die Anlagen, die zum Teil erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind mit dem Spielplatz und so weiter, so dass es kein einheitliches Konzept für diesen Park geben kann, was Herr Dogolo da immer wieder suggeriert hat, aber und was eigentlich nur naive Geister glauben konnten, die keine Ahnung haben, was mit diesem Park eigentlich gewesen ist in der Geschichte.
Ja, ich finde diesen Aspekt übrigens sehr interessant, weil es zeigt eigentlich auch so den Gesamtkreislauf von Information. Also dieses die Tatsache, dass Regierende Information erlangen, mit Universitäten zusammenarbeiten, aber die Informationen, die direkt die lokalen Bürger betreffen, nicht vor Ort ankommen und ein enormer Arbeitsaufwand zu leisten ist vom lokalen Bürger, sich die Informationen selbst anzuschaffen. Und ich habe neulich einen ganz interessanten Artikel in der Zeitung gelesen von Tissi Bruns, die eben sagte, wer hat denn überhaupt Zeit, sich um solche Belange zu kümmern? Es sind nur noch sehr wenige Leute, Beamten, viele Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten und so weiter, die sich die Zeit nehmen können, wirklich dieses Engagement zu zeigen, Informationen ranzuholen. Da hilft dann auch das Internet nicht, weil auch da brauchst du Zeit, Informationen zu lesen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Was heißt Barock? Was heißt Volksgarten? Wie ist das eigentlich ganz konkret genutzt worden und so weiter? Was bedeutete das eigentlich für die Bürger, dass hier ein König in der Nähe gewohnt hat? Inwiefern stand der in der Öffentlichkeit und wie durfte damals auch der Park genutzt werden und so weiter? Also das sind alles Dinge, die man eigentlich bis heute noch nicht weiß. Also ich meine, das erfordert ein ganzes Studium. Und da zeigt sich eben auch die Lücke, die klaffende Lücke zwischen universitärer Bildung und Volk. Für wen wird eigentlich Bildung betrieben? Wie sind da die Informationsflüsse und warum kommen sie nicht unten an? Beziehungsweise, warum, ich will gar nicht unten sagen, warum kommen sie nicht da an, wo sie hingehören? Bei all den Bewohnern, die so eine Stadt lebendig machen.
Ja, da würde ich auch sagen, ich unterstelle Ihnen da auch immer ein gutes Stück Böswilligkeit, dass Sie mit Absicht unten gerne, ganz gerne dumm halten, damit Sie oben machen können, wie Sie wollen. Ja, also deswegen ist ja auch immer die Förderung. Eigentlich sollten Sie sich genau den Kopf darum machen, zumindest bei den Politikern, die wir uns machen. Und wenn das nicht passiert, dann stimmt da oben irgendwas nicht. Na gut, das werden wir nicht ändern können, also sind wir immer wieder gefordert, ne? Aber dass sie nun freiwillig ihre Informationen rausrücken, davon kann man nicht ausgehen. Die muss man sich immer mühsam erkämpfen, ne? Oder ja, auf die verschiedensten Methoden, ne? Gut, dann ging es weiter, dann wurde ein Internetauftritt aufgemacht. Denn auch das ist ein Stück Öffentlichkeit, was dazugehört. Dann frage ich einfach mal Marcel. Unseren Webserver-Manager und so weiter, ne? Dann ging's los.
Naja, es ging zuerst los, dass natürlich Matthias unser Forum benutzt hat, um alle Informationen weiterzustellen. Das war halt nur ein bisschen zu wenig. Also man konnte halt nur da Sachen reinstellen und das wurde halt immer länger und länger. Also haben wir dann dafür gesorgt, dass es dann eine Domain, also erstmal einen Unterbereich auf unserer Kiez-Seite gab, der hieß Rett den Schlosspark TK und daraus haben wir dann eine DE-Seite gemacht. Mit allem, was da so zugehört, also mit Informationen, Kalender und so konnten dann die Leute sich informieren und auch informieren lassen und Informationen zuschicken lassen, wie sie dann da drauf kommen.
Und das alles gibt es natürlich auch heute noch, ne? Wenn man in die Galerie guckt vom Klausener Platz, sieht man die vielen Fotos, praktisch alles dokumentiert, die Rundgänge und so weiter, ne? Angelika, möchte dazu was sagen?
Einwerfen, dass es die Internetseite im Moment nicht mehr gibt.
Die Internetseite vom Rettet den Schlosspark, genau. Na gut, dann sind wir beim anderen Thema, das können wir mal ruhig bringen. Die ganze Bürgerinitiative ging natürlich auch nicht konfliktfrei ab. Da kann ruhig jeder seine Meinung zu sagen. Nimmt keinen Unterschied zu dem alltäglichen Leben, ne? Ob nun Krach in bei Ehepaaren oder in Gruppen auf der einen Seite, es gibt immer mehrere Ansichten. Dazu spielt natürlich eine Gruppendynamik, entsteht immer, gerade wenn man lange zusammen ist. Am Anfang ist die Begeisterung groß, die Ideen, die sprühen nur so und dann kommt natürlich auch mal der eine und der andere Haken dazu. Es dürfte wohl kaum eine Initiative geben, wo das konfliktfrei abgelaufen ist. Wie sieht's aus, Matthias?
Ja, ich wollte nur sagen, bevor diese Konfliktzeit anbricht, die fing so mit den Sommerferien 2004 an, war ja noch eine andere ganz große Veranstaltung, nämlich am 12.06., wenn ich mich recht erinnere, oder 13.06., das Picknick im Schlosspark, ja, wo wir dann nochmal ganz groß Öffentlichkeit gemacht haben und wo doch dann auch ein paar Zeitungen, die sich vorher sehr zurückgehalten haben, von uns Kenntnis genommen haben. Also wir haben demonstrativ damals die Liegewiesen besetzt, die also so quasi aus Gewohnheitsrecht seit dem Kriegsende als Liegewiesen benutzt worden waren und die dann eben laut Verordnung der neuen Stiftung nicht mehr betreten werden sollten und haben dann eben deutlich gemacht, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und das Wetter war nicht so besonders gut, sodass das nur ungefähr, ich schätze mal, 300 Leute damals waren. Bei schönem Wetter wären es sicher doppelt so viele gewesen, aber es war doch eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung, die auch sehr viel Öffentlichkeit gezogen hat. Und ich glaube, in der Abendschau war dann auch noch eine Menge darüber.
Also wenn du jetzt die Veranstaltung meinst, wo du dann auch als preußischer Gendarm, genau. Da muss ich dazu sagen, da werde ich heute noch im Park drauf angesprochen, dass das ein tolles Event war. Es war eine Demonstration, aber es war natürlich auch ein Event. Also wir hatten dann zwei unserer INI-Mitglieder, sind dann eben verkleidet gegangen als preußische lange Kerls. Wir sind dann eben wirklich nach Babelsberg gefahren, haben die Uniform besorgt, also Originaluniformen, und dann sind die da wirklich richtig rum und dann haben wir symbolisch Eintrittskarten verkauft. Also da ging es ja dann immer noch um den Eintrittspreis. Und dann haben wir dann diese beiden langen Kerls haben dann eben auch symbolisch eben Leute abgemahnt, die auf der Wiese rumsaßen, weil ihr seid ja alles nicht gewollt. Ne? Und wie gesagt, also es war ein Event, man muss überlegen, wie lange das her ist. Da werde ich heute noch drauf, wenn ich durch den Park gehe, ich bin ja täglich im Park, werde ich heute noch drauf angesprochen, dass das ein Riesengeigel war. Also das hatte wirklich also auch diesen Spaßfaktor. Der Ernst ist erkannt worden, worum es uns eigentlich ging, aber auch der Spaß ist erkannt worden. Das war eine tolle Geschichte. Ja, ich weiß nicht, wer will jetzt weiter?
Genau, das war schon eine Riesensache da. Leo hat es gesagt, die beiden langen Kerls in Uniform, die Kinder haben staunend davor gestanden und Musiker waren da, dann waren natürlich ganz viele Kinder da, die haben auf der Wiese, die dann zwangsbesetzt wurde, Tauziehen gab es und die haben getanzt auf der Wiese. Also es war eine tolle Sache. Wie gesagt, ein bisschen schade war es wegen dem Wetter, aber es war trotzdem eine Riesensache, wo auch wirklich die Menschen zusammengekommen sind und sowohl ernsthaft die Sache als auch einfach ihren Spaß dabei hatten. Ne? Gut, jetzt hat, waren die langen Kerls dabei. Man kam auch sogar, obwohl man im Rollstuhl sitzen musste, Pia, damals.
Ja. Ja, naja, das ging ja damals nicht anders, weil ich ja dann auch noch mal mit Liegegips durch die Gegend gehüpft bin quasi mit einem Bein. Und dann haben wir dann irgendwie von Bekannten aus dem Kiez, die man dann eben aus dem Kiez eben so kennt. Und die hatten dann, ja genau, Angelika hat ihn auch schon gesagt, auf jeden Fall hatten die da irgendwie noch einen Ersatzrollstuhl und Marcel hat mich dann da über das Kopfsteinpflaster geholpert. Aber gut, man war wenigstens dabei. Ich wollte es mir auch irgendwie nicht nehmen lassen. Hab ja dann vorher noch diese Eintrittskärtchen da gebastelt. Genau, im Krankenhaus damals noch, ja. Mit Martins Laptop. Naja gut, ich hatte wenigstens was zu tun. Krankenhausalltag ist ja auch immer etwas langweilig. Aber das war dann immer eine schöne Ablenkung. Und da hatten wir dann irgendwie symbolische Eintrittskarten für, weiß ich nicht, irgendwie für Fahrräder und ab Schuhgröße 45 musste man extra und so weiter. Kinderwagen und alles, es läuft ja den Weg ab. Ne? Außer natürlich... Genau, die eigene Parkordnung und außer Diensträdern, die machen natürlich keine Wege kaputt. Das ist ja sowieso immer das Lustige daran.
Ja. Ja, genau. Also das war eigentlich eins der schönsten Sachen. Da weiß ich noch genau, wir haben uns morgens im Kiezbüro getroffen und dann wurden die beiden langen Kerls eingekleidet. Also das hat ja einfach nur Riesenspaß gemacht, ne?
Feature. Hier folgt nun also der dritte und letzte Teil des von Martin geführten Interviews mit den Initiativenmitgliedern der Schlosspark-INI. Hiermit möchten wir natürlich dann auch der Initiative alles Gute zu ihrem 5-jährigen Bestehen wünschen und wir bleiben und auch die Initiative bleibt natürlich weiterhin achtsam, was denn so die SPSG mit den von uns geliebten Schlosspark alles so in Zukunft anstellen wird. Viel Spaß bei diesem Interview und wir hören uns dann die Tage.
Nun wurde das allerdings ein bisschen mit den Konflikten eben abgebogen. Wir wollen ja dem nicht aus dem Wege gehen. Ja? Das kam erst danach. Gut, das war jetzt die Timeline. Ja? Die wollen wir schon einhalten. Ne? So, und nun kann ja jeder seine Meinung dazu sagen. Man muss das nicht allzu sehr ausarten, weil ich finde das einfach ein Stück Normalität. Das wird über so. Das habe ich beim letzten Interview mit der Ziegenhof-Inni gemerkt, wovon ich gar nichts wusste, weil ich da nicht so tief drinne war. Aber auch da gab es Abspaltungen und so interessanterweise. Und ja, so gab es halt eben verschiedene Gruppen. Sympathie spielt auch eine Rolle, auch das soll man einfach nicht verleugnen, das ist normal, das ist menschlich. Naja, und so gab es halt Gruppen, das hat sich mal verändert und dann mal so. Zum Teil hält es heute noch ein bisschen nach, wie ich gehört habe. Ein paar der hier Versammelten sind ja auch nicht mehr so ganz aktiv dabei, sage ich mal. Andere sind dazugekommen. Da können wir dann am Schluss nochmal sagen, das soll sich zweifelsfrei steht fest, dass wenn hier wieder irgendwas passiert, dass wieder alle Bewohner auf der Matte stehen, da können wir ja zum Schluss nochmal eingehen. Aber wer jetzt was zu den Konflikten sagen möchte, der solle das ruhig tun.
Also ich sag mal nur generell, ich meine die Schlossberg-Inni gibt es jetzt schon seit gut 4 Jahren. Das ist eine lange Zeit und das ist natürlich auch für die Leute immer schwierig, so lange auch bei der Stange zu bleiben. Am Anfang ist natürlich die Wogen schlagen hoch und dann ist natürlich erstmal viel Elan natürlich dabei, dann werden Transparente gemalt, da ist viel Energie noch dabei, aber dann wirklich, wenn es dann ums Eingemachte geht, um Briefe schreiben und mit den Politikern sich auseinandersetzen und überhaupt diese ganzen Phrasen dazu verstehen, von was die reden, mit Lustwandeln und Sichtachsen und hast du nicht gesehen, das ist einfach auch schwierig und das ist eine Menge Arbeit und dann wirklich da auch für die Leute neben Beruf und Familie und weiß ich nicht, dann noch die Zeit auch zu finden und dann jeden Montag 19 Uhr sich dann da hinzusetzen und dann nochmal 2 Stunden zu diskutieren, wie gehen wir jetzt weiter vorwärts, ist Arbeit. Und das ist natürlich, wie gesagt, insgesamt dann auch schwierig. Und dann sitzt eben zum Schluss dann irgendwie so ein kleiner fester Kern, mehr oder weniger. Und dann gibt es eben dann irgendwie mal die ein oder andere Reiberei, wenn man den eben auch heiß diskutiert, sage ich mal. Also jetzt ganz allgemein gesprochen. Das ist dann einfach auch normal, weil sich dann irgendwann der feste Kern eben trifft und der große Elan dann vielleicht auch ein bisschen weg ist, besonders wenn man dann eben gegen Leute wie Dorgalo in Anführungszeichen kämpft und der da wirklich immer beratungsresistent bleibt. Das ist natürlich dann auch immer schwierig.
Nun darf man bei der ganzen Sache ja auch eins nicht vergessen und das macht ja die Schlosspark-Inni aus. Es gibt viele Initiativen, die gar nicht diesen langen Atem haben. Und viele hören auf, ja, da ist der Anfangsrausch und plötzlich ist Schluss. Und es gibt ja, eigentlich fällt mir jetzt überhaupt gar keine Initiative im Kiez ein, die es so lange ausgehalten hat. Das muss man mal sagen, wir haben jetzt 2008, 2004 haben wir angefangen. Es gibt sie weiterhin und die Arbeit geht auch weiter. Ja, also ich sag mal einfach, es gibt kaum Initiativen, die so lange durchhalten und wirklich bei der Stange bleiben, ja? Und okay, Angelika.
Also ich kann das eben nur mal bekräftigen. Und zwar ist es so, dass es weniger geworden ist. Es ist ja erstmal ganz lange zum Ende, ganz lange, weil die Schlosspark-Inni immer sehr, sehr gut besucht, ja? Und das eben jeden Montag. Und erst zur Hälfte der Zeit, also nach 2 Jahren, sind wir auf dem 14-tägigen Termin umgeschwenkt. Und vorher haben wir uns jede Woche getroffen und das war schon wirklich enorm. Und ich kann mich noch erinnern, als die Unterschriften übergeben werden sollten und so, da gab es riesige Diskussionen, war immer alles noch gut besucht. Wo machen wir das? Wo werden wir das übergeben und wie werden wir das übergeben? Also da war immer noch, es war auf dieser Veranstaltung im Rathaus damals angekündigt worden, es wird ein Bürgerbeirat gegründet. Und da gab es dann ja auch Beiratswahlen. Und da muss ich sagen, man ist ja in dieser Euphorie drin und überschaut es nicht so ganz. Als ich dann persönlich irgendwie mich gefragt habe, ich war selber dann auch in dem Beirat, was soll dieser Beirat eigentlich, wo doch diese kraftvolle Initiative da ist. Also es waren immer 30 Leute oder so, auch zu dem Zeitpunkt noch da. erschien es mir doch, als dass dieser Beirat eher bremsend als förderlich ist für die Initiative. Und es hat dann auch nur eine Beiratssitzung gegeben und der Beirat hat sozusagen nicht stattgefunden. Die Initiative hat sich darauf geeinigt, dass das höchste Entscheidungskriterium immer die Initiative sein wird und nicht ein Beirat. Und das hat der Initiative gut getan. Und wir hatten uns damals darauf geeinigt, wir wählen lediglich Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen, damit zum Beispiel Presse oder auch die Stiftung jemand hat, wo sie andocken kann, wenn es um Informationsaustausch geht. Und ansonsten braucht die Initiative kein Beirat und das hat ihr gut getan.
Ja, Pia, noch kurz.
Also ich wollte nur sagen, mit dem Beirat, das war natürlich damals die Euphorie und so weiter und irgend, ich weiß gar nicht mehr genau, aus welcher Ecke das vorgeschlagen wurde, aber das war wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen aus dieser politischen Ecke so ungefähr, man muss Ordnung schaffen und man muss eben dann diesen Beirat haben. Und hinterher ist man immer schlauer, dass das keine gute Idee war und dass sich dann plötzlich dann einige dann irgendwie wichtiger fühlten als die anderen und das hat dann wirklich auch irgendwie, wie gesagt, das war für die Inni-Struktur dann letztendlich nicht so gut. Man hat es ja dann eben auch wieder umgebogen.
Der Beirat sollte vor- und nachbereiten, genau. Damit hat also, man Informationsdefizite, ja. Die nicht aufgearbeitet werden können.
Ja, also wie gesagt, das war hinterher ist man immer schlauer. Also ich würde jetzt jeder Inni davon abraten, einen Beirat zu gründen, sondern einfach nur bleibt als Inni und macht von mir aus irgendwie einen, der für die Presse da bereitsteht oder sowas, aber ansonsten würde ich da jederzeit von abraten. Das wollte ich eigentlich noch irgendwas anderes sagen? Ach so, ein großer Bruch war natürlich auch, oder Bruch, sage ich mal in Anführungszeichen, ein Einschnitt, als das mit dem Eintritt gefallen ist. Da war natürlich für viele auch der Hauptgrund so ein bisschen weg und dann war natürlich auch klar, also dann war auch das öffentliche Interesse ein kleines bisschen weniger. Der Eintritt war weg, also er kommt nicht und so und dann hat sich das irgendwie auch so ein bisschen abgeschwächt, sage ich mal. Die INI hat natürlich für die anderen Ziele weitergearbeitet, das ist klar, aber das war natürlich nicht mal so dieses große, mächtige Ziel, war eben dann in dem Moment geschafft, sage ich mal.
Genau, also ich glaube, man kann einfach nicht deutlich genug herausstellen, dass die Initiative 4 Jahre durchgehalten hat und immer noch existiert. Das ist was ganz Besonderes und das ist stark. Und wenn wir dann noch kommen, was es letztendlich gebracht hat, dann wird man diese Bedeutung noch viel mehr zu schätzen wissen. Mir ist eben noch ein Aspekt eingefallen, weil es ging ja, das ist halt dieses Funktionärstum, was wir hier am Kiez ja leider viel zu viel haben. Das kennen wir an anderen Stellen, wo sich die SPD hier reinbrät. Das ist ja auch an der Schlosspark-Inni, sage ich mal, nicht ganz vorbeigegangen. Ne? Ich kann mich erinnern, da tauchten dann plötzlich kleine Parteifunktionäre auf, die dann meinten, wir machen da einen kleinen... gut, das kann ich jetzt nicht, aber... mir fällt nur eins an. Wir machen die SPD macht da einen Stand. Ihr könnt da eure Zettel auslegen. Ja, so, nun ist das ja fein, ja, und auch alle Parteien haben es ja gemacht, nur bei anderen Sachen machen sie es eben nicht, ne? Wenn es nicht in ihr Konzept passt. Also kann man auch nur mal, mein ganz persönlicher Tipp ist an alle Initiativen, wenn ihr rauskriegt, dass die Leute in Parteien stecken und irgendwie da zu sehr ihr Funktionärstum drauf haben, das alles gleich irgendwie abbiegeln.
Dazu möchte ich noch sagen, dass es der Initiative eben auch gelungen ist, überparteilich zu bleiben. Und das hat uns auch sehr, sehr gut getan. Denn wir haben bei allen Parteien, also von allen Parteien, sehr große Unterstützung bekommen. Das hat sich im Nachhinein auch bei dem freiwilligen Eintritt gezeigt. Da möchte ich Herrn Gröhler, und ich muss auch sagen, zum Beispiel, das ist eine kleine Episode mal, als wir die Unterschriften im Abgeordnetenhaus übergeben haben. Da kann man nicht einfach hinmarschieren und sagen, man macht es, sondern da gibt's eine Bannmeile. Und das heißt, wir mussten vorher ein Szenario einreichen bei Walter Momper, er wollte genau wissen, wie wird diese Veranstaltung ablaufen. Das war natürlich großer Zeitdruck auch immer vor den Aktionen. Und da muss ich mal Ilka Ratzewil hervorheben. Mit ihr habe ich mich am sonntags nachts, also spätabends um 10 Uhr unter der Laterne in der Neufahrtstraße getroffen und habe ihr, ja, und habe ihr, habe ihr, und habe, Ja, und habe ihr dieses
das heute auch noch?
Habe ihr dieses Szenario übergeben, was sie dann an Walter Momper weitergeben konnte. Und Walter Momper war dann, wir wollten das eigentlich, wir haben es ja gemacht, also die Übergabe gemacht vor der Sitzung des Kulturausschusses und wollten an Thomas Flier übergeben. Und Walter Momper war so begeistert von unserem Szenario, dass er gesagt hat, er will selber dabei sein. Und er war dann auch dabei. Also ich will nur sagen, man musste viel improvisieren. Und wir haben Unterstützung von allen Parteien gehabt. Das hat uns immer gut getan.
Genau, das muss man sagen. Ne? So, und dann, Angelika hat es jetzt schon angesprochen, eines der, außer den, naja gut, okay, ja, die FDP, aber die braucht sowieso keiner. So, man lästert hier. Unterschrift, so, also, und das nächste große und vielleicht sogar eins der größten Dinger überhaupt war natürlich die Unterschriftenübergabe im Abgeordnetenhaus von Berlin. Das war eine Mordsnummer. Ne? Wir haben also, kann man jetzt sagen, bis dato hatten wir an die 13.000 Unterschriften gesammelt. 13.500. Angelika verbessert mich. Die letzten 500 werden von ihr sein. Nee, man muss sagen, Angelika war wirklich einer der Kern der Sache. Die hat die Energie gepowert da. Das muss man ihr einfach mal lassen. Das ist dann später auch noch gekommen mit der Bürgerbank, die gesammelt wurde und so weiter. Da ist sie auf der 300-Jahr-Feier rumgedachst und hat die Leute zwangsverpflichtet, dort reinzuschmeißen. Selbst die Bürgermeisterin hat mit, jetzt darf ich mich hier nicht schräg ausdrücken, grummelnd musste sie dort 20 Euro reinschmeißen. Gut, auf jeden Fall, diese Unterschriftenübergabe war natürlich enorm. Ne? Wir hatten alle Unterschriftenzettel zusammengeklebt,
als große Rollen,
um sie dort den Abgeordneten vor die Füße zu rollen. So war das gedacht. Ne? Seht hier den Willen der Bürger, und den ihr selbst nicht erfassen könnt, dann müssen wir es euch eben zeigen. Und das war natürlich ein Riesenevent. Wer war dabei? Maren? War's? Nee? Angelika war dabei, ne? Pia war auch dabei. Also das war ein Riesending. Die rollten auch ganz sauber. Wir wussten ja nicht nur, was passieren wollte. Viel Arbeit, wir hatten geklebt.
Oh, wir haben geprobt.
Und vorher haben wir geprobt, ja?
Wir haben natürlich geprobt, das war ein kulturelles Happening und da konnte man nicht alles so dem Zufall überlassen, das sollte ja auch eine Wirkung haben. Und so haben wir sogar das Rollen der Rollen in einem Treppenhaus von einer, bei Julia zu Hause, beim Initiativmitglied haben wir die schon mal Probe runtergerollt, damit wir sehen, wie das kommt, ja.
Und es kam, es rollte. Es rollte sogar unten durch den ganzen Eingangssaal und ein Stück die hinten die Treppe wieder hoch. Man kann das auf den Bildern ja noch schön sehen. Und das ist angekommen. Ja, die Presse war da und alles. Also das, und die Besucher, und die mussten über Rollen drüber steigen. Also das war schon eine tolle Sache. Dann war noch Werner, hat damals auch noch gesungen, hat eine Arie gesungen oder vorgetragen. Und Leporello, das bin da nicht so bewandert, aber es ging irgendwie um den Willen des Volkes und irgendwie sowas. Ne? Naja, es passte schon dazu. Also jedenfalls war das ein Riesenevent. So, dann ging es weiter, dann kamen die Erfolge rein. Das war das war am 6.9.2004. So, und da kann man sehen, also angefangen im März 2004 bis September 2004 13.500 Unterschriften. Und hätten wir weitergemacht, hätten die Rollen nicht mehr ausgereicht. Dann hätten wir das Abgeordnetenhaus einwickeln können oder so, wie Christo das irgendwann mal gemacht hat. So, dann kamen die Erfolge, weil das konnte nicht spurlos an ihnen vorübergehen. Am 17.02.2005 fiel der Zwangseintritt. Das wurde in einer Pressekonferenz in Potsdam im Sizilienhof bekannt gegeben, denn der Stiftungsrat hatte einfach Nein gesagt. Der politische Druck war zu groß geworden.
Ja, es war spannend bis zuletzt. Also eine Gruppe ist von uns ist nach Sizilienhof gefahren und die anderen waren im Schlosspark zur gleichen Zeit. Und es war spannend bis zuletzt. Und wir wussten nicht, wir hatten mit allen Politikern gesprochen. Wir hatten alles gemacht, was wir machen konnten. Wir haben in der Kälte gestanden und Protestveranstaltungen vorm Schloss gemacht. Es war Februar, es war klirrende Kälte. Wir haben Infostände gemacht, gleichzeitig am Klausener Platz, am Mierendorfplatz und am Karl-August-Platz, wo auch klirrende Kälte waren. Aber wir haben das durchgestanden, es war wichtig. Der Eintritt musste fallen, ja, und dann kam die Pressekonferenz und es war eben, der Eintritt ist nicht nur für Charlottenburg gefallen, sondern für alle Parks der Stiftung, weil das war natürlich ein Politikum. Man hat gesagt, die Länder Berlin und Brandenburg nähern sich an und nun könnte nicht nur in Berlin der Eintritt fallen, deshalb fiel er für alle Parks der Stiftung. Und das war natürlich ein großer Buhai, ein großer Jubel. Wir hatten eine ganz wesentliche Etappe genommen.
Ja, also an die Stände vorher kann ich mich auch noch erinnern. Das war wirklich beißend kalt, aber wir haben da irgendwie noch halbwegs durchgehalten und dann ab und zu mal irgendwie den Kaffee noch bekommen, aus den Thermoskannen irgendwie geliefert oder sowas. Und irgendwie, also es war wirklich teilweise richtig heftig. Und natürlich dann, wir waren ja dann im Sizilienhof da und haben dann gewartet, bis dann irgendwie der Entschluss kam, ja, eben Charlottenburg und Potsdam und so können eben keine unterschiedlichen Ergebnisse bekommen. Martin wird sich sicherlich noch mit Freude an die Zwiebelschnittchen erinnern. Das musste jetzt sein.
Er mag keine Zwiebeln.
Ja, genau, das muss man dazu sagen. Aber
die Stiftung ist nur böswillig. Die hat mir da extra
Zwiebeln. Genau, die hat extra wegen Martin Zwiebelschnittchen serviert. Extra wegen Martin Zwiebelschnittchen, genau. Und wir hatten ja sogar dann kurz darauf dann noch ein kleines Interview mit Radio und ich weiß nicht, irgendeine Zeitung, glaube ich, aus Brandenburg, die hat uns dann noch kurz befragt nach der Entscheidung. RBB war auch da, also im Schlosspark wurde dann auch noch interviewt für die Leute, die dort waren. Also da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das war natürlich ein Wahnsinnsjubel dann in dem Moment auch, dass sich irgendwie die ganze Kälte auch gelohnt hatte.
Genau, das war also der große Hieb. Zwangseintritt ist gefallen. Nur Zwangseintritt ist die eine Schiene. Was macht die Stiftung? Sie denkt sich einen freiwilligen Eintritt aus, nicht wahr? So sind sie halt. Da fällt ihnen da haben sie kein Problem mit ihrer Fantasie. Was die Menschen anbegeht, haben sie schon eher Probleme. So, aber was heißt denn freiwilliger Eintritt? Erstmal, dass sich das sowieso widerspricht. Spenden sind freiwillig, ja, und Eintritt nicht. Also das ist schon mal ein Widerspruch. So. Nun muss man auf eine grundlegende Sache eingehen, die halt unseren Schlosspark von den anderen Parks der Stiftung in Potsdam zum Beispiel unterscheidet. Denn der Park in Charlottenburg ist halt eine öffentliche Grünanlage. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen hat die Stiftung hier eingeschränkte Möglichkeiten. Und somit haben wir gesagt, das gibt es bei uns nicht. Spenden ja, aber auch nichts mit Zwangsspenden und so weiter, ja. Das wollten wir einfach nicht. So, und da ist der Unterschied rausgekommen, während die Potsdamer das schlucken mussten, haben wir das auch noch geschafft. Und da kann ich mich erinnern, da gab es eine Versammlung im Schloss Charlottenburg und da waren sie alle da. Und da war ein Herr Gröler da, Herr Gröler, Stadtrat von Charlottenburg, weil es eine öffentliche Grünanlage ist, praktisch der Chef der Parks, so kann man das irgendwie sagen. Und der hat sich das alles ganz ruhig angehört, die Stiftung da erzählte, und ganz bis zum Schluss gewartet. Und dann sagte Gröler ganz trocken, wissen Sie was, wenn Sie das machen, dann müssen Sie mit Klage rechnen. Denn ich habe mich informiert über die Rechtslage und dann werden draußen Schilder aufgestellt, dies ist eine öffentliche Grünanlage. Das war grandios von Gröler, das muss man ihm lassen. Da hat Dorgerloh nur noch gezuckt und damit war das Thema vom Tisch.
Ich wollte nur sagen, Sie haben ja die Schilder dann sogar hingestellt. Die standen, ich weiß nicht lange, aber ein paar Tage oder sowas. Es war wirklich sehr witzig anzusehen, genau noch auf dem Bürgersteig, auf dem öffentlichen Straßenland und dann irgendwie einen Schritt weiter fängt der Schlosspark quasi an oder Hoheitsgebiet der Stiftung. Und dann hat man wirklich da diese Schilder gesehen. Also ein paar Tage standen sie oder eine Woche oder sowas, bis dann waren sie wieder weg, bis sie sich da irgendwie diese komische Spendenpraxis da ausgedacht haben.
Ja, vielleicht noch so viel dazu. Die Veranstaltung sollte eigentlich eine Informationsveranstaltung seitens der Stiftung sein für jetzt für Bürger, fürs Bezirksamt, aber wir haben natürlich auch immer Verbänden Bescheid gesagt, wie dem BUND oder so, die waren auch alle da. So, auch das Kiezbündnis war vertreten, also es war eine große Veranstaltung, aber die Stiftung hatte sich das so gedacht, ach, Informationsveranstaltung, sie haben schon ihre Hochglanzbroschüren da gehabt, wo überall schön Eintritt und also alles schön drauf war, und da hat natürlich Herr Gröler dazwischen gefunkt und hat eigentlich auch gesagt, dass er möchte, dass alles, was auf Eintritt hindeutet, aus diesen Broschüren verschwindet, weil das eben eine öffentliche Grünanlage ist, für die kein Eintritt genommen werden darf, und alles, was irgendwie mit Dauerkarte oder sonst was, irgendwas auf Eintritt, soll verschwinden. Und das war natürlich wirklich lustig, als dann diese Schilder um den Park rum standen, wo direkt, wenn sie angesprochen werden, also von Personal hier Eintritt zu zahlen, dies ist eine öffentliche Grünanlage, hier darf kein Eintritt genommen werden. Das war eine richtige Gaudi. Und wir haben damals auch noch irgendeine so eine Veranstaltung gemacht mit kein Eintritt, wo wir die ganzen Buttons gemacht haben. Und es war auch klirrende Kälte, kann ich mich noch erinnern, dass wir da... Ja, mit Speakers Corner, genau. Und wir haben, also da waren ja auch immer bei den Aktionen, war ja auch immer viel Kreativität und Spaß dabei, ne? Und ja, das wollte ich bloß noch dazu sagen. Und der freiwillige Eintritt, das Bezirksamt hat sich dann eingeklinkt, was sehr gut ist, was aus dieser Sondersituation bei uns resultiert. Und hat ist dann in Verhandlung gegangen sozusagen, also hat sozusagen, kann man fast sagen, Herrn Dorgalo in Verhandlung gezwungen, ja. Und im Juni 2006 fiel dann der freiwillige Eintritt für Charlottenburg. Aber nur diesmal nur für Charlottenburg.
Genau, insofern haben wir halt also nur unsere kleinen Spendenautomaten dort stehen, in dem man was reinwerfen kann oder auch nicht, jeder wie er will. Auch von ihren Geldkassierern ist eigentlich jetzt inzwischen nichts mehr zu sehen. Am Anfang waren sie ein paar Mal da. Inzwischen haben sie das eingestellt. In Potsdam laufen die wohl weiter rum. Leo, hast du was gesehen?
Keine Geldkassierer. Aber es ist ein neuer Trend, der jetzt da abläuft, hinsichtlich der Parkordnung. Also der Park ist ja letztendlich, gehört jetzt im Bezirksamt. Also zuständig ist eigentlich nur das Ordnungsamt. Und jetzt hat die Stiftung so eine private Wachschutzfirma da auf dem Gelände, die sich mittlerweile aber da sehr, sehr ungebührlich da aufführt. Also Leute ständig da anspricht, also sehr aggressiv anspricht und auf Sachen hinweist, die sie ja nichts angehen. Die sind eigentlich eingestellt. Ja, okay. Wie gesagt, also ich will nur darauf hinweisen, dass es genug Aufgaben gibt, die wir dann noch zu bewältigen haben. Das muss geklärt werden, wer da zuständig ist. Ne?
Genau, machen wir dann im Abschluss. Erwähnen möchte ich noch, im Sommer 2006 wurde die Schlosspark-Ini mit dem grünen Zweig von den Grünen ausgezeichnet. Das ist ja auch was ganz Besonderes und das hat sie ja nun wirklich verdient. So, und dann kam der große Hieb jetzt in diesem Jahr. Am 18. März hieß es wieder Pressekonferenz in der Stiftung. Ein paar Tage vorher hatten wir noch einen Rundgang mit der Stiftung gemacht. Da wurden die Sachen schon angedeutet. Aber dann gab es die Pressekonferenz im ovalen Saal des Schlosses Charlottenburg. So, und da traten sie auf, Herr Professor Dorgalo. Dabei war auch Herr Gröler und Herr Schulte, beide Stadträte vom Bezirk. Und da war dann eigentlich der endgültige Sieg, oder naja, endgültig kann man nicht sagen, aber als der Riesensieg der Schlosspark Ini eingefahren, denn es hieß Öffnung des Uferweges für Fahrradfahrer, auch noch ein U, wo man also rumfahren kann und dann zum Klausener Platz wieder rausfahren kann. Davon hatten wir geträumt und gar nicht mal unbedingt erwartet. Ja, entscheidend war Uferweg, Spreeweg frei, das war immer klar, aber wirklich was, also ein Riesenerfolg. Dazu kommen noch zwei weitere drei weitere Liegewiesen und darunter unsere alte wieder, die am Weißen Berg, das war immer seit Jahrzehnten unsere Standardliegewiese. Ein paar Sachen sind offen, das ist die Liegewiese vor dem Belvedere und um den Teich. Da können wir im Fazit nochmal zu kommen. Auf jeden Fall ist das, und das ist auch eigentlich so der Anlass für heute, dass man alles ein bisschen so sich nochmal vor Auge zu führen, das ist eigentlich der Riesenerfolg der Schlosspark-Inni. Das kann man nicht anders sagen, oder?
Also ich würde sagen, es rundet das Bild ab. Also Step by Step waren alle Erfolge sehr wichtig. Und das rundet das Bild ab. Und wir haben eigentlich eine Prioritätenliste abgearbeitet. Erste Priorität hatte natürlich der Zwangseintritt. Zweite Priorität hatte der freiwillige Eintritt. Trotzdem haben wir alle anderen Sachen, die unsere Forderungen sind, immer weiter parallel betrieben. Und dann muss ich sagen, nichts passiert von selber und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir haben natürlich auch diesen letzten Sieg. Da musste man viel für arbeiten. Das heißt, wir haben eine Kooperation, eine richtig gute Zusammenarbeit mit dem ADFC und dem BUND aufgebaut. Haben eine große, im letzten Jahr, also 2007, eine Fahrradkundgebung gemacht und haben also mit dem ADFC und dem BUND zusammengearbeitet. Und so konnten wir das dann auch mit der Eröffnung des Uferweges und mit der Freigabe der Liegewiesen erzielen. Und es ist so, wir haben also was den Uferweg betrifft, also der ist frei, dann gibt's, was du schon gesagt hast, dieses U, aber auch da haben wir vorher die Vorschläge eingereicht, ja, dass wir nachher diese breite Allee in der Mitte bekommen haben. Das hatten wir damals, also wir hatten die Pultstraße mit angeschlossen, diese Nase haben wir sozusagen nicht bekommen, aber dafür diesen Weg durch die breite Allee, da haben wir gesagt, Mann, das fordern wir erst mal gar nicht, das gibt vielleicht. Und das haben wir wirklich noch dazu bekommen. Ne? Dann die Liegewiesen, da haben wir 80-90% der Forderungen ab erste Wassergrenze umgesetzt. Ne? Das heißt, das rundet das Bild ab. Also die Initiative ist auf 4 Jahre wirklich sehr erfolgreich gewesen.
Ja, dem kann ich eigentlich nicht so viel hinzufügen. Also auf jeden Fall, dass innerhalb von 4 Jahren hat man auf jeden Fall viel erreicht. Es war natürlich das erste Jahr mit dem Eintritt, natürlich, dass das auch heftigste Jahr, sage ich mal, aber dann auch folgend und ich meine jetzt die letzte Entscheidung, dass man da wieder auf die Liegewiesen darf und den Fahrradweg und so, ich meine, damit hätten wir eigentlich fast gar nicht mehr gerechnet und das ist eigentlich ein großer Aha-Effekt gewesen und große Freude, sage ich eigentlich mal auch. Wie gesagt, so lange lernresistent gewesen und immer gegen taube Ohren gestoßen und mit einmal hat es anscheinend bei den Herrschaften dann doch mal Klick gemacht. Bezirksamt hat natürlich auch gut mitgearbeitet, ja, das ist dann auch immer, kann man froh sein, dass es mal geklappt hat. Ist dann manchmal auch ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, also mit einigen Sachen hätte man gar nicht mehr gerechnet. Also es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg auch gewesen, sage ich mal.
Ich wollte vielleicht noch eins. Wir haben heute hier in unserem Interview hier viel Kritik an der Stiftung gelassen, was ja auch berechtigt war. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass man also auch würdigen muss, dass es jetzt ein Einlenken gab, weshalb auch immer. Es hat stattgefunden, ja. Ich glaube nicht, dass wir sie überzeugt haben, aber wir haben unser Ziel erreicht. Das ist wichtig.
Genau, also ich wollte nur ganz kurz sagen, das große Ziel haben wir wirklich erreicht. Ich meine, wir werden sicherlich auf Hab-8-Stellung bleiben. Das kann auch die Stiftung dann wissen. Wir sind immer noch da und wir werden auch weiter immer gucken, was sie da treiben. Ich meine, die einen oder anderen sind wirklich häufiger im Schlosspark. Also ich vielleicht nicht ganz so häufig, ich kriege das dann nicht so mit. Aber es gibt einige Leute, die wirklich täglich im Schlosspark sind und die dann auch Alarm schlagen, wenn wieder irgendwie Not am Mann ist, sage ich mal. Und dann sind wir auch wieder alle auf der Palette.
Ja, also es wurde schon gesagt, es sind eigentlich die allermeisten Ziele, die wir damals vor 4 Jahren hatten, sind erreicht worden. Es ist eigentlich bemerkenswert, ist eigentlich nur der Weg, wie das letztlich dazu gekommen ist. Und das bietet eigentlich Stoff für eine Komödie, könnte man sagen, weil die Stiftung sich dermaßen borniert gezeigt hat und sich nicht gescheut hat, irgendwo sie nur konnte, Feinde zu machen, indem sie einfach versucht hat, ihr Konzept, was vorgefertigt war, ohne auf irgendetwas anderes Rücksicht zu nehmen, versucht hat durchzusetzen und letztlich überall angeeckt ist, also nicht nur bei den Anwohnern, sondern auch zum Beispiel bei unserem Baustadtrat, der ja nun jetzt politisch, denke ich mal, jetzt nicht in so unser aller Freund ist. Und beispielsweise auch die Stadt Potsdam, auch wenn das jetzt uns nicht direkt betrifft, aber auch da ist er sehr angeeckt. Und letztendlich, irgendwann ist das ganze Ding eben zusammengebrochen wie ein Kartenhaus und auf einmal hatten wir alles, haben wir alles auf dem Präsentierteller bekommen, was wir gefordert hatten. Das hätte ganz anders laufen können, das hätte im Dialog irgendwie laufen können, aber es war leider nicht möglich.
Ja, das Buch ist übrigens schon geschrieben worden von Franz Kafka, Das Schloss. ja, für mich hat die Initiative eine ganz große Rolle gespielt. Insofern, ich muss eigentlich Herrn Dorgalow sehr dankbar sein, dass das alles so geschehen ist, wie es geschehen ist. Denn ich bin durch diese Initiative recht stark verwurzelt mit dem Kiez inzwischen. Wo ich vorher wenig Leute kannte, kannte ich plötzlich doch eher mehr Leute. Und das ist eine ganz fantastische Angelegenheit. Ich bin doch sehr verwurzelt. Und ich werde da noch ein bisschen sonst arbeiten, was meinen Mann anbetrifft.
Sonst können wir heute nicht zusammensetzen heute
genau,
Abend, ne?
Zum Beispiel. Und das ist echt schön.
Ja, ja, also abgesehen davon, dass ich natürlich sehr stolz bin auf das, was wir alle erreicht haben hier, ist mir eins sehr, sehr wichtig. Wir bringen mit dem, was wir erreicht haben, auch eine Botschaft rüber an all diejenigen, die immer ständig sagen, ach, man kann ja sowieso nichts ändern. Ach, das bringt ja sowieso. Und die machen sowieso, was sie wollen. Wir haben bewiesen hier mit unserer kleinen Initiative, dass es so einfach nicht ist, wenn die da oben entscheiden, sondern man kann durchaus was bewegen. Wenn man sich wirklich engagiert, wenn man dabei bleibt, wenn man richtig mit Herz und mit viel Einsatz sich um so eine Sachen kümmert. Und wenn man dann auch ein Durchhaltevermögen hat, dann kann man was ändern. Also die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das ist nur relativ, nur sehr relativ. Ich denke, unsere Initiative hat das schon gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, sich auch irgendwo zu wehren.
Also ich kann dem Leo nur zustimmen und auch hoffen, dass die jetzt, wie sie jetzt in Potsdam, die kämpfen ja immer noch in Potsdam, haben sich jetzt auch wieder eine neue Initiative gegründet. Und da kann man auch nur den Atem wünschen. Und wie gesagt, man hat einiges, also ich habe daraus einiges gelernt. Man weiß vielleicht, mit welchen Leuten man dann besser zurande kommt, mit welchen wieder nicht. Und dementsprechend fand ich die ganze Aktion eigentlich sehr gut für mich.
Ja, eins möchte ich noch erwähnen. Wir hatten ja schon, Konflikte waren da. Das ist normal, das ist menschlich. Ich möchte noch eine andere Sache erwähnen. In diesen 4 Jahren ist auch ein Mitglied gestorben, die Lo. Die war sehr bewegt für die Bäume, da kann ich mich dran erinnern. Die hat also immer immens gegen die Fällungen gekämpft, mit sehr persönlichen und emotionalen Einsatz. Die ist leider verstorben. Das ist sicher auch mal eine Möglichkeit, an sie zu denken. Und dann wollen wir zur Restrunde übergehen und das heißt jetzt, wir haben jetzt ein kurzes Fazit gezogen zu den Erfolgen. So, dann lass uns noch mal eine letzte Runde machen mit dem, was jetzt noch ansteht. Leo hatte ja schon ein bisschen was angedeutet. Ich habe das auch gemerkt. Ich hatte da auch da was drüber geschrieben, was sich da jetzt tut. Eins ist klar, grundsätzlich, wir stehen auf der Matte. Sollten Sie irgendwann, und damit spekulieren Sie, Herr Dorgalow hat das auch schon mal angekündigt, es brauche halt mit dem Eintritt noch ein wenig Zeit, nicht wahr? Das heißt, so ein bisschen vorbereiten, so die kleinen Spielchen im Untergrund treiben und die Öffentlichkeit oder die Politiker oder was weiß ich, so ein bisschen vorbereiten. Also denen ist das nicht aus dem Kopf, das können wir uns sicher sein. Ob sie es durchbringen können, ja oder nein, das wird auch an uns liegen. Also wir sind bereit. Sie können uns jederzeit wieder treffen zum Kampfe. Und so, dann gehe ich mal mit Angelika los. Eine letzte Runde. Stand der Dinge, was erreicht worden ist, haben wir festgestellt. Dass wir auf der Matte stehen, ist auch klar. Die Schlosspark-Ini gibt es weiter. Jetzt geht es darum, was gibt es jetzt noch für kleinere Probleme oder der Stand der Dinge?
Ja, es gibt noch die beiden offenstehenden Wiesen, das heißt die Wiese um den Karpfenteich und die Belvedere-Wiese. Da müssen wir sehen, wie sich das, was Leo vorhin schon angesprochen hat, dieses Wachpersonal, was die Stiftung da direkt für eingesetzt hat, verhält, wie sich da, ob es da wieder zu einer Konfrontation kommt. Dann gibt es natürlich die Situation mit den Bänken. Und wir haben ja, das haben wir jetzt ein bisschen weggelassen, Wir hatten ja zur 300-Jahr-Feier hatten wir ja die Aktion Bürgerbank gestartet und Geld angefangen zu sammeln für die Bank. Die Bank ist, also wir haben das Geld zusammen für die Bank. Wir haben jetzt ein Schreiben an die Stiftung geschickt und haben ihnen vorgeschlagen, dass wir diese Bank gerne am zum Tag des offenen Denkmals, wo wir eine Veranstaltung angemeldet haben, im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir die gerne einweihen. Das ist am 13.09. Und wir müssen sehen, ob die Stiftung, ob sie den Termin hält oder ob es ihr ausreicht. Also wir denken, die Zeit ist ausreichend für Bestellung, Aufstellen der Bank und so weiter. Aber da haben wir jetzt noch, also der Brief ist erst raus und wir haben da noch keine Aktion. Aber wie auch immer, diese Bank wird aufgestellt werden. Und wir werden natürlich auch weiter gucken, dass weitere Bänke ersetzt werden. Dann ist natürlich die Sache, wir hatten uns grundsätzlich eine Mitbestimmung. Wir wollten Mitbestimmung der Bürger festhalten. Und da muss man auch noch irgendwie dranbleiben. Wir haben ein Mitbestimmungsrecht, was die Spendenpraxis betrifft. Also die Spenden, die eingenommen werden im Schlosspark, da wurde damals schon verankert, dass es da ein Mitbestimmungsrecht gibt. Wir wollten aber ein generelles, also da müssen wir auch noch weiter dranbleiben. Und wir werden natürlich auch, wenn jetzt die Baumfällaktionen wieder losgehen, es gibt ja bestimmte Zeiten im Jahr, wo überhaupt nur gefällt werden darf, auch da werden wir natürlich immer einen Blick drauf haben, weil es geht uns darum, dass nicht noch weitere Bäume fallen, die schon gefallen sind, das kann man nicht mehr rückgängig machen, aber dass nicht sinnlos Bäume für historische Zwecke eingesetzt werden. Und das mit dem, dass die Stiftung darüber spekuliert, das hört man auch manchmal Äußerungen von Herrn Rode, man könne einen Eintritt einführen. Bis dahin könne man sich ja noch ein bisschen im Spenden üben, war mal eine Äußerung von ihm. Und ich denke, er sollte wissen, so er das hört, oder auch Herr Dorgalow, dass wir dann wirklich wieder alle auf der Matte stehen, sobald es irgendwelche Tendenzen gibt.
Ja, ich will jetzt gar nicht zum aktuellen Stand konkret sagen, weil darüber weiß ich gar nichts. Aber das, was jetzt Status quo ist, muss ja auch nicht das Ende der Geschichte sein. Und man könnte ja diesen Gedanken noch weiterentwickeln. Wir haben jetzt ein barockes Parterre, einen Barockgarten. Wir haben jetzt einen Landschaftsgarten, was wir auch gerne Volksgarten nennen. Und man könnte ja zum Beispiel das Ganze noch weiterentwickeln und vielleicht nochmal einen Kräutergarten einführen oder ähnliches. Also der Status quo ist auch weiterentwickelbar. Und das ist irgendwie ein ganz interessanter Gedanke, an dem wir vielleicht auch mit beteiligt sein könnten.
Ja, ich will das nochmal zusammenfassen. Angelika hat gesagt, Mitbestimmung, drängen wir weiter drauf. Bänke müssen noch mehr hin. Es sind lange noch nicht alle wieder zurück, die abgerissen wurden.
Papierkörbe eigentlich auch, weil ich meine, es sind jetzt wieder viele Papierkörbe da, aber es war mal so, dass neben jeder Bank ein Papierkorb stand. Jetzt stehen vielleicht noch 30% oder so von der früheren Anzahl und es sieht ziemlich schmutzig aus im Schlosspark. Doch, das ist mir in letzter Zeit sehr stark aufgefallen. Im Wasser ist sehr viel Müll in den Kanälen da und so liegt da überall was rum. Ich meine, das war früher auch so, aber das lag daran, dass die Krähen den Müll aus den Papierkörben geholt haben, woraufhin dann angefangen wurde, da Deckel drauf zu machen. Aber jetzt ist es eben so, dass die Papierkörbe weit weg von den Bänken stehen, also nicht mehr dort, wo die Leute sitzen und vielleicht was essen oder so. Und dann eben viele nicht sich die Mühe machen, den Müll erstmal 100 Meter mitzuschleppen, bis sie den nächsten Papierkorb finden. Ja, es ist natürlich auch eine Frage der Einstellung der Parkbenutzer, ist ganz klar, aber die Parkverwaltung könnte den Besuchern in der Frage eigentlich auch noch ein bisschen stärker entgegenkommen. Ja.
Okay, das andere hat man auch gesagt, die Liegewiese am Belvedere. Und auch um den Teich rum. Vorne, das haben wir immer gesagt, das muss nicht sein, der barocke Garten. Aber gerade am Teich sitzen die Leute einfach mal gerne. Und wer sein längeres Picknick machen kann, der kann ja ruhig die offiziellen Liegewiesen benutzen. Das bietet sich eh an. Aber mal kurz sich da an den Teich zu setzen, das muss einfach drin sein. Und Leo hatte angesprochen ja schon, was sich jetzt abzeichnet, dass sie dort Parkwächter verstärkt losschicken.
Ja, vor allem, weil diese Parkwächter sehr aggressiv auftreten. Also nicht jetzt auf den Bürger zugehen, vielleicht und ein Verhalten bitten oder sowas, sondern sehr aggressiv da vorgehen und die gar nicht die Rechte haben. Sondern das ist ein öffentlicher Park, der der Stiftung eigentlich nur sozusagen in der Verwaltung übergeben ist, zuständig ist das Ordnungsamt. Und da gibt es da wirklich Erlebnisse, die ich selber gehabt habe, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, wo man da wirklich beschimpft wird und massiv angegriffen wird, verbal von diesen Leuten, ja. Und das kann nicht sein, also das geht nicht, das lasse ich mir nicht bieten. Ich will den Park genießen und möchte nicht davon irgendwelchen Menschen da aggressiv angesprochen werden. Aber zu Matthias Einwand wollte ich noch was sagen mit der Sauberkeit, da ist auch was dran. Ich bin zum Beispiel Hundehalter. Okay, ich weiß, ist nicht so opportun, aber mein Hund macht eben auch mal sein Geschäft. Ich bin einer, genau wie Angelika, also wir beide, wir sind Menschen, die dann das sofort wegmachen. Also wir haben immer eine Tüte dabei, wo wir das sofort entsorgen. Und dann rennst du eine halbe Stunde durch den Park und suchst irgendwo mal so einen Eimer, wo du das entsorgen kannst. Und das kann es nicht sein, wenn die wenn man erwartet, dass das weggemacht wird, dann muss man auch die Bedingungen schaffen. Wir wollen es wegmachen, wir sind sehr willig, wir tun es auch, die meisten Hundehalter übrigens im Park, ist einer der saubersten Parks, was Hundedreck betrifft. Nur ich sehe ständig immer verzweifelte Hundehalter rumrennen mit einer Tüte in der Hand, wo kann ich denn den Wanderpokal jetzt mal entsorgen? Ja, und da ist schon was dran, was Matthias sagt. Da muss auch ein bisschen was getan werden, dass da eben auch Behälter hingestellt werden oder beziehungsweise viel mehr Papierkörbe.
Gut. Möchte noch jemand was loswerden? Ich glaube, das war ein Fazit. Also ich kann nur mal einen großen Dank sagen an die Schlosspark-Inni. Und eins ist klar, wir machen weiter und wir stehen an der Matte. Die kleinen Dinge, die werden wir uns im Alltag angucken. Da wird man auch weiter unser Kontra zu spüren kriegen. Ja, ich sag mal ganz vielen Dank an die Aktiven in der Schlosspark-Initiative und sage Tschüss für heute. Tschüss.